NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Herzlich willkommen zu Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Ich bin Maike Wahlhorn. Im Schwerpunkt der Sendung wird es heute um unser Blut gehen. Im Grunde wollen wir eine Art Interview mit unserem Blut führen, denn es weiß ziemlich gut über uns Bescheid. Es fließt unentwegt durch unseren Körper. Durch die Lunge, das Gehirn, die Leber oder die Muskeln, durch alle Organe und alle Körperzellen. Aber was kann es über uns und unsere Gesundheit aussagen? Deutlich mehr als bisher bekannt war, sagen Wissenschaftler. Bevor wir uns aber neuen Forschungsergebnissen zur Aussagekraft des Blutes zuwenden, wollen wir noch einmal den Blick auf ein anderes Thema werfen. Nämlich auf den Umgangston in unserer Gesellschaft. Viele Menschen stellen sich die Frage, ob er rauer geworden ist als früher. Inwieweit gehören Beleidigungen, Bedrohungen oder Beschimpfungen tatsächlich inzwischen zum Alltag? Wissenschaftler an der Technischen Universität in Dresden haben das untersucht. Jonas Kühlberg berichtet.
Aber nicht nur die Merkel, oder? Der ganze Scheißapparat muss weg!
Kann sich warm anziehen. Wir werden sie jagen!
Diese Kümmelhändler, diese Kameltreiber sollen sich dorthin scheren, wo sie hingehören, zu ihren Lehmhütten und Vielweibern.
Wer andere öffentlich beleidigt, so scheint es, dem ist die Aufmerksamkeit sicher. Auf Pegida-Demos in Dresden wünschen sich sogenannte besorgte Bürger Spitzenpolitiker an den Galgen. Darüber hinaus ist mit dem Einzug einer rechtspopulistischen Partei in den Deutschen Bundestag ein neuer Ton eingezogen. Ob in der Politik, auf Demos oder im Internet. Beleidigungen gehören heute zum Alltag. Sind wir alle verroter geworden?
Sollen die Grenzen des Sagbaren verschoben werden? Es wird letztendlich der Raum des Sagbaren erweitert und wohin? Natürlich hinsichtlich den Inhalten, die diese Menschen gerne verbreitet sehen möchten.
Sagt der Berliner Philosoph und Lyriker Jans Gutlarek, der sich bei seinen Recherchen für sein Buch »Der Aufstieg des Mittelfingers« genauer mit der Frage beschäftigt hat, ob die Beleidigung heute wieder zum guten Ton gehört. Besonders deutlich werden Beleidigungen im Internet.
Du bist der größte
Dreck. Du bist der
Dreck.
Größte Dreck.
Wie hässlich du
Wie
bist.
Wie hässlich du bist. Du Idiot.
Das sind noch die harmloseren Kommentare, die bei Facebook, Twitter und Co. verbreitet werden. Der Ton in den sozialen Netzwerken ist zum Teil so beleidigend, dass es die Sprache verschlägt, sagt Skudlarek.
Es kommt einem, auch gerade wenn man viel Zeit in Kommentarspalten verbringt, so vor, als würden alle Menschen verrohen. Aber ich glaube nicht, dass es der Fall ist. Ich glaube, dass sich insbesondere Leute ausdrücken, die roh sein wollen, dass aggressive Menschen einen guten Kanal finden können, auch in den sozialen Medien, und frustrierte und aggressive Menschen dort einfach ihre Wut kanalisieren.
So komme es vielen in den sozialen Netzwerken auch hauptsächlich aufs eigene Posting an. An Resonanz und Dialog seien die meisten nicht interessiert. Forscher an der Technischen Universität in Dresden wollen das Phänomen Schmähungen und Beleidigungen nun genauer unter die Lupe nehmen. In einem groß angelegten Forschungsprojekt stellt die Deutsche Forschungsgemeinschaft dafür 7,5 Millionen Euro zur Verfügung. Unterschiedliche Fakultäten arbeiten hier für 4 Jahre zusammen. Sprecher der Forschergruppe ist der Dresdner Geschichtsprofessor Gerd Schwerhoff.
Unser übergreifendes Interesse ist, aus dem Vergleich unterschiedlicher Gegenstandsbereiche systematisch Formen, Funktionen und Folgen von Schmähungen und Herabsetzungen herauszuarbeiten, um zum Schluss vielleicht so etwas wie eine Theorie zu entwickeln.
Das Phänomen der Beleidigung ist kein neues. Es existiert bei Jugendlichen, in Familien und nicht zuletzt in der Politik.
Dann macht der arrogante Zwischenrufe dieser Macho, das ist sowas von wenig zu ertragen, und kraut sich da seine Eier.
Halt die Klappe, ich mache das, was ich will.
Also lassen Sie mich doch mal ausreden, Sie Tüffeltoffel da.
Eine 3 Zentner Fleisch gewordene Vergangenheit.
Herr Präsident, können Sie diesen Schreihalsball abstellen?
Es ist zum Kotzen.
Sie so anschauen, kann ich mir gut vorstellen, dass Sie vom organisierten Verbrechen sehr viel verstehen.
Ihnen gelingt es sogar, ein Stück Kuhscheiße in einen Goldklumpen zu reden.
Herr Kollege Schreiner, vielleicht können wir das Wort im Protokoll mit Fladen übersetzen.
Ob reich oder arm, alt oder jung. Das Phänomen der Schmähung und Beleidigung zieht sich durch alle sozialen Gruppen und Milieus.
Es wird ja auch oft behauptet, dass es gerade ein Phänomen des einfachen Volkes ist, der einfachen Leute. Wir sehen, dass Eliten untereinander sich auf eine Weise geschmäht haben, etwa die Humanisten der Renaissance, die wir heute als sehr vulgär und vollkommen unzivilisiert empfinden würden.
Gerade die Erfindung des modernen Buchdrucks hat im Zusammenhang mit Beleidigungen eine besondere Rolle gespielt, sagen die Wissenschaftler. Aber auch andere medientechnische Revolutionen haben neue Möglichkeiten von Schmähungen eröffnet und die Art der Beleidigungen verändert. Martin Luther konnte erst durch die Erfindung des Buchdrucks der wohl größte Schmähredner des 16. Jahrhunderts werden. Die Veröffentlichung von Herabsetzungen fällt Menschen scheinbar leichter, als sie persönlich auszusprechen.
Auch wenn uns das ein wenig schwer über die Lippen geht, Kulturgut, das klingt nach gediegener, humanistischer, positiver Färbung. Aber natürlich haben Literaten, Künstler, auch bildende Künstler, Maler symbolische Herabsetzungen immer benutzt, um Gegner zu bekämpfen. Die Maler, auch schon früherer Jahrhunderte, haben subtile oder auch weniger subtile Schmähung eingesetzt.
Die Schmähung ist Teil und Stilmittel der Kultur. Im Theater wie bei der Publikumsbeschimpfung von Peter Handke aus dem Jahr 1966. Oder auch in der Karikatur. Und als besondere Form in der Satire.
Nach Kurt Tucholsky kann man ja verkürzt sagen, Satire will die Welt besser machen und die Herabsetzung ist sozusagen nur dann legitim, wenn sie auch diesen höheren moralischen Zweck erfüllt. Inwieweit das dann im Einzelfall tatsächlich der Fall ist, ist hoch umstritten.
Besonders sichtbar wird das beim Schmähgedicht von Jan Böhmermann, der mit seiner Satire gegen den türkischen Präsidenten Erdogan eine Staatsaffäre auslöste.
Das ist auch eine unserer zentralen Ausgangsthesen unserer Forschungsprojekte, dass die Frage, ob etwas eine Schmähung ist, ob etwas herabsetzend ist, nicht im Gebrauch bestimmter Worte liegt, nicht in der Intention des Sprechers liegt, sondern vor allen Dingen eine Frage der Reaktion darauf. Es fühlt sich jemand beleidigt, wie sieht die Anschlusskommunikation aus? Wie reagiert das Publikum?
Anders als in der Kultur und in den großen politischen Debatten der alten Bundesrepublik habe das Thema Schmähungen und Beleidigungen aber eine neue Qualität, so Geschichtsprofessor Schwerhoff.
Die hohe Aufmerksamkeit lädt natürlich auch dazu ein, sich genau über solche Wege dann eben auch bemerkbar zu machen. Also erhöhte Sprachsensibilität zieht sozusagen den Wunsch, das Verlangen nach verstärktem Tabubruch nach sich.
Was können wir nun tun? Philosoph Jan Skudlarek rät zu mehr Gelassenheit und Reflexion.
Wir können einfach, müssen uns bestenfalls Gedanken darüber machen, dass wir nicht mit anderen Automaten kommunizieren, sondern doch mit anderen Menschen. Wir müssen diese anderen Menschen explizit hinzudenken und vielleicht auch uns selber fragen, wie würde ich mich denn fühlen, würde ich die Nachricht, die ich gerade schicke, selber bekommen wollen? Das wäre vielleicht eine sinnvolle Frage.
Das war ein Beitrag von Jonas Kühlberg. Here is blue, here is gold. Down that river I've been sold by something that I can't contain. I feel it coursing through my veins. The prettiest bird. Walls at my window. The prettiest bird in all of the world's at my window. Die Musik, die Sie hören, kommt diesmal von Nerine Pellow. Die CD heißt Stay Lucky. Und nun kommen wir zu unserem Blut und neuen Erkenntnissen darüber, was es über uns aussagen kann. Zum Beispiel beschäftigen sich inzwischen Wissenschaftler in vielen Studien damit, welche Hinweise es auf psychische Belastungen im Blut gibt. Ein Beispiel: Traumata. Gerade schlimme Erlebnisse in der Kindheit hinterlassen oft tiefe Wunden. Aber lassen sie sich auch im Blut nachweisen? Bisher stand fest, Fälle von Missbrauch, Vernachlässigung oder Misshandlung können für die Betroffenen noch Jahre später im Erwachsenenalter zu psychischen und auch körperlichen Erkrankungen führen. Vielen Menschen sind aber solche schlimmen Erlebnisse dann gar nicht mehr bewusst. Sie haben sie verdrängt. Ein Mechanismus, den das Gehirn eigentlich zum eigenen psychischen Schutz einsetzt. Aber dieser Schutz hält eben nicht immer. Forscher haben nun herausgefunden, dass auch das Blut vor dem Ausbruch einer Krankheit darauf Hinweise geben kann, ob ein Mensch in der Kindheit belastende Erlebnisse hatte. Michael Kurt mit Einzelheiten.
In der Arbeitsgruppe für klinische und biologische Psychologie an der Universität Ulm versuchen die beteiligten Forscher, möglichen Verbindungen zwischen Körper und Seele auf die Spur zu kommen. Der Molekularbiologe Alexander Karapatsiakis.
Wir versuchen zu identifizieren, inwiefern psychologische Belastungssituationen auch zu Veränderungen auf biologischer Ebene führen. Wir beschäftigen uns aber auch mit der Art und Weise, wie der Körper physiologisch auf Stressbelastungen reagiert und wie die sich dann in erhöhten Risikofaktoren für psychische Erkrankungen möglicherweise kanalisieren können.
Die Wissenschaftler konnten spezifische Stoffwechselprodukte im Blut identifizieren, die wie ein biochemischer Fingerabdruck auf belastende Kindheitserfahrungen hinweisen.
Belastende Kindheitserfahrungen werden bei uns definiert als Ereignisse, die in der Kindheit erlebt wurden, wie Missbrauch, Misshandlung oder Vernachlässigung.
Die Psychologin Alexandra König war an der Auswertung der aktuellen Studie beteiligt und selbst über die Ergebnisse überrascht.
Unsere Ergebnisse in der Stichprobe haben gezeigt, dass wir so zwischen 80-90% Genauigkeit hatten in der Vorhersage, ob eine Frau jetzt belastende Kindheitserfahrungen gemacht hatte oder ob eben nicht. Weitere Studien sollten natürlich zeigen, ob das auch in anderen Stichproben tatsächlich so hoch sein kann.
Für ihre Studie hatten die Wissenschaftler das Blut von 105 jungen Müttern untersucht, die bereit waren, kurz nach der Entbindung an dem Projekt teilzunehmen. Die Frauen wurden dabei nicht nur körperlich untersucht, sondern auch psychologisch befragt. Es wurde dabei deutlich, dass rund die Hälfte der Frauen negative Erfahrungen in ihrer Jugend und Kindheit hatte.
Wir haben das gesamte Blut analysiert, die Gesamtheit aller Stoffwechselprodukte, die da drin zu finden war, und haben uns dann angeschaut, welche Produkte sind verändert bei Frauen, die belastende Kindheitserfahrungen hatten, im Vergleich zu Frauen, die eine relativ schöne Kindheit hatten.
Dabei fanden die Wissenschaftler heraus, dass es im Blut der beiden Gruppen ganz spezielle Unterschiede gab, und zwar insbesondere bei 8 Stoffwechselprodukten, sogenannten Metaboliten, die mit dem zellulären Energiestoffwechsel sowie mit entzündlichen Prozessen und oxidativem Stress in Verbindung stehen. Zusammengefasst kam dabei heraus, dass sich in den Körpern erwachsener Frauen, die als Kinder misshandelt, missbraucht oder vernachlässigt wurden, noch Jahre danach erhöhte Entzündungswerte nachweisen lassen. Diese Veränderungen weisen nicht nur auf psychische Probleme hin, die sich körperlich manifestiert haben, sondern können sich auch negativ auf die Gesundheit der betroffenen Frauen in der Zukunft auswirken, obwohl sie sich zum Zeitpunkt der Studie noch kerngesund fühlten.
Wir sollten die Biologie bei der Betrachtung von körperlichen als auch mentalen Stressbelastungen stärker mit einbeziehen, um ein gesamtheitliches Verständnis zu generieren. Das heißt also, dass wir uns klar werden, dass psychische Stresssituationen auch die körperliche Gesundheit negativ beeinträchtigen können. Und wir testen, aus welcher Komposition unterschiedlicher Stoffwechselprodukte wir die höchste Vorhersagegenauigkeit für eine Stressbelastung identifizieren können.
Alexander Karabatsiakis fand bei betroffenen Frauen Veränderungen im Stoffwechsel, die auf bestimmte Krankheiten hinweisen, die sie in ihrem späteren Leben möglicherweise haben werden. So ist die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sie Depressionen bekommen oder andere psychische Erkrankungen, die insbesondere dann auftreten, wenn traumatische Erlebnisse nicht verarbeitet werden konnten. Betroffene können viele Jahre nach einem belastenden Erlebnis in der Kindheit aber nicht nur psychische Probleme bekommen, sondern auch plötzlich unter Schlafstörungen leiden oder Erkrankungen haben, die eigentlich erst in höherem Alter auftreten, wie Bluthochdruck. Weitere mögliche Folgen?
Erhöhtes Risiko für Diabetes und auch für Veränderung des Körpergewichts. Und daraus ergeben sich dann Herz-Kreislauf-Erkrankungen und es steigt auch das Risiko für Herzanfälle oder auch für Schlaganfälle.
Die Forschungen in Ulm zielen dabei noch in eine andere Richtung. Es gibt Indizien dafür, dass sich Probleme nicht nur bei den direkt betroffenen Personen einstellen.
Wir versuchen uns in diesem Projekt auch mit der Frage zu beschäftigen, warum Kinder von stressbelasteten Müttern selber ein erhöhtes Risiko entwickeln, eine Stressbelastung nicht so stark ausgeprägt entgegenstehen zu können.
Informationen, die an die nächste Generation weitergegeben werden? Denkbar wäre das durch die Produktion bestimmter Hormone während der Schwangerschaft, über die Muttermilch oder sogar über Spermien und Eizellen, also direkt bei der Zeugung über die Keimbahn. Die Forscher hoffen auf nähere Erkenntnisse, indem sie die Kinder der Frauen untersuchen, die in ihrer Jugend psychisch belastende Erlebnisse hatten. Eine Blutabnahme bei den Säuglingen kommt aus ethischen Gründen nicht in Frage, aber ein biochemischer Fingerabdruck lässt sich auch auf anderen Wegen gewinnen. Alexandra König.
Wir hatten aber das Glück, dass wir andere Biomaterialien sammeln konnten, wie zum Beispiel Haare der Kinder. Das ist unser Ziel, Biomarker zu untersuchen, um dann zu erforschen, gibt es so eine Art transgenerationale Weitergabe von belastenden Kindheitserfahrungen.
Die Wissenschaftler wollen auch einer anderen Fragestellung nachgehen. Inwieweit können eine gesunde Lebensführung, psychotherapeutische Methoden oder Medikamente bewirken, dass die Stoffwechselprodukte wieder Normalwerte zeigen? Denn dadurch könnte vielleicht in vielen Fällen verhindert werden, dass bestimmte, eigentlich zu erwartende Erkrankungen gar nicht erst zum Ausbruch kommen.
Das war ein Beitrag von Michael Kurt. Eben ging es um Traumata in der Kindheit, über die unser Blut Auskunft geben kann. Ist das auch bei akuten Problemen im Erwachsenenalter möglich? Oder auch bei bevorstehenden? Lässt sich zum Beispiel ein Burnout an den Blutwerten erkennen? Oder auch eben vorhersehen? Bislang ließ sich die Überlastung durch Stress nicht im Blut nachweisen. Denn so etwas wie einen Biomarker dafür konnten Forscher noch nicht finden. Aber dass es so einen gibt, davon ist der Forscher Carsten Watzel überzeugt. Er ist Immunologe am Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der Technischen Universität in Dortmund und sucht seit Jahren nach einem solchen Nachweis. Ich habe mit ihm über seine bisherigen Ergebnisse gesprochen. Bisher stützten sich die Diagnosen von einer Belastungserkrankung wie dem Burnout ja ausschließlich auf die Aussagen der Betroffenen. Sie haben sich aber auf die Suche nach einem Nachweis im Blut gemacht. Warum?
Also zum einen würde ein solcher Marker natürlich diese Selbstauskunft nochmal ergänzen und auf solide Beine stellen. Würde deshalb auch sicherlich bei der Diagnose helfen. Zum anderen interessiert uns natürlich auch ganz allgemein, was passiert denn genau mit dem Immunsystem unter chronischem Stress? Das wird von Person zu Person immer unterschiedlich sein und deshalb ist es auch wichtig natürlich zu messen, was kommt denn jetzt im Körper an?
Wie sind Sie bei Ihrer Suche vorgegangen? Sie haben Blut von Probanden genommen?
Ja, das Immunsystem ist ja im gesamten Körper verteilt und bei Menschen ist das einzige Organ, wo wir wirklich Zugang zu haben, das Blut. In der Studie, die wir mit Kollegen bei uns am Institut durchgeführt haben, haben wir dann halt von Probanden, die alle aus stressbelasteten Berufen kamen, Blut abgenommen. Und wir haben uns dann die Immunzellen in dem Blut genauer angeguckt. Das heißt, wir haben uns angeguckt, wie viel von den Zellen sind im Blut, wie sehen die Zellen aus. Der Experte sagt, was für ein Phänotyp haben die, also wirklich, wie sehen sie aus und welche Funktion haben sie. Und haben das dann damit verglichen, was wir schon aus gesunden Leuten kannten.
Und was ist dabei herausgekommen?
Dass bei diesen Probanden, die unter diesen stressbelasteten Berufen kamen, wir keinen einzelnen Wert gefunden haben, der jetzt wirklich unterschiedlich war zu Normalpersonen. Was ich aber glaube, ist, dass wenn wir verschiedene Werte zusammenfassen, dass wir dann durchaus zu einem Matrix, könnte man sagen, also einem Wert kommen, der sich nicht aus einem Blutwert zusammensetzt, sondern aus verschiedenen, dass wir sagen können, wenn diese 5 Sachen oder diese 6 Sachen verändert sind in die eine oder andere Richtung, dann scheint es darin zu gehen, dass das eine Stressbelastung voraussagen würde oder belegen würde.
Eine Veränderung, die man ja sehen kann, wäre ja eine Häufung von dem Stresshormon Cortisol, stimmt's?
Bei Leuten, die unter akuten Stress leiden, da kann ich das genau sehen, dass das wirklich nach oben geht, dass die mehr mit diesem Stresshormon Cortisol reagieren. Bei chronisch Gestressten kann das sehr variabel sein.
Auf dieses Stresshormon Cortisol reagieren ja auch nicht alle Menschen gleich. Genauso wenig wie auf Stress generell. Also manche Menschen bekommen irgendwann einen Burnout und andere nicht. Ob sie nun viel Cortisol im Blut haben oder nicht.
Das stimmt auch. Also zum einen reagiert nicht jede Person gleich in der Art, wie viel Cortisol produziert wird. Zum anderen, da haben Sie auch recht, ist es so, dass die gleiche Menge an Cortisol bei 2 verschiedenen Menschen nicht die gleiche Wirkung im Blut hat. Dass Cortisol einen Einfluss auf Immunzellen hat, das können wir auch im Labor nachvollziehen, aber auch das ist nicht bei jeder Person gleich.
Was für ein Einfluss auf Immunzellen?
Das ist erstmal ein Stoff, der das Immunsystem abschwächt.
Es zerstört Immunzellen?
Es zerstört nicht Immunzellen, aber es macht sie weniger reaktiv. Das heißt, sie funktionieren etwas schwächer. Das ist aber auch von Person zu Person ein wenig unterschiedlich, muss man sagen.
Aber wie lässt sich dann der akute oder auch der bevorstehende Burnout nachweisen?
Ein akuter Stress, den kann ich zeigen. Da haben wir auch Studien gemacht. Evolutionär spricht man da häufig von diesem Flucht- oder Kampfverhalten. Das sind ganz alte Reaktionen, die da ausgelöst werden unter Stress, dass sich das Immunsystem und der Körper generell auf eine Flucht oder auf eine Kampfsituation einstellt. Und da sehe ich auch Veränderungen im Blut. Das kann durchaus positiv sein, dass nämlich das Immunsystem besonders aktiv wird, dass es besonders sich darauf vorbereitet, dass vielleicht jetzt eine Verletzung bevorsteht. Da sehe ich auch Veränderungen, dass zum Beispiel Immunzellen aus dem Blut ins Gewebe gehen, um dort Verletzungen schon mal vorzubeugen oder parat zu sein, wenn die Verletzung passiert. Das Problem ist, wenn dieser akute Stress dauerhaft auftritt, dann laufen diese Prozesse ständig ab und irgendwann ist das Immunsystem natürlich ausgepowert, kann man sagen. Und dann kann sich das auch ins Negative verkehren. Das aber herauszufinden, wie gesagt, an einem Blutmarker, so weit sind wir im Moment noch nicht. Wir suchen noch nach so einem Marker. Wir haben leichte Veränderungen gesehen, zum Beispiel Entzündungsmarker im Blut. Das war dann aber nur bei den Männern so und nicht bei den Frauen. Warum, kann ich Ihnen noch gar nicht so genau sagen. Das heißt, da hätten wir einen Biomarker gehabt, der aber in dem Fall nur bei den Männern zugetroffen hätte, was wahrscheinlich dann daran liegt, dass die Gruppengröße zu klein ist.
Wie wird Ihre Suche nach dem Burnout-Biomarker im Blut jetzt weitergehen?
Die Weiterführung von anderen Studien ist immer noch, dass wir mit Kollegen ein Kollektiv aufbauen, wo wir Leute erstmal aus allen Bevölkerungsschichten und allen Arbeitsschichten untersuchen und eine Studie hier bei uns am Institut durchführen, wo wir mehrere hundert Leute über 20 Jahre verfolgen wollen, um auch diese, wie man sagt, im Längsschnitt die Leute über die Zeit nachverfolgen zu können, um dann auch zu sehen, wenn heute einer im Blut diese Veränderungen zeigt, ist das jemand, der in 5 oder 10 Jahren an Burnout leidet. Und das sind Daten, die gibt es im Moment noch nicht. Das sind langwierige Daten. Wie gesagt, wir müssen heute messen und müssen gucken, ob diese Person in 5 oder 10 Jahren Veränderungen zeigt, um dann vielleicht Rückschlüsse zu ziehen, ob wir heute schon was hätten sehen können.
Also dauert das noch ein bisschen, bis wir Ergebnisse haben.
Das sind leider Studien, die aufwendig sind, sowohl in der Zeit als auch finanziell und personell. Und immer wenn es mit Menschen geht, brauche ich viele, viele Leute. Die muss man alle motivieren, dass sie zu uns im Institut kommen, uns Blut abgeben. Und das sind leider Studien, die auch sehr lange dauern, richtig.
Das war Carsten Watzel, Immunologe am Leibniz-Institut für Arbeitsforschung der Technischen Universität in Dortmund.
Wie bereits deutlich wurde, lassen sich in unserem Blut offenbar mehr Informationen über uns entdecken, als bisher bekannt war. Das haben auch Forscher in den USA zum Anlass genommen, einen neuen Bluttest zu entwickeln. Und zwar zur Krebsfrüherkennung. Dieser Test sei ein medizinischer Durchbruch, sagen die Wissenschaftler. Mit ihm sei es nämlich möglich, Krebserkrankungen zuverlässig nur mit einer Blutuntersuchung nachzuweisen. 8 verschiedene Tumorarten, also ein Meilenstein in der Krebsfrüherkennung. Wissenschaftler in Deutschland stehen dem bislang noch kritisch gegenüber. Hartmut Grave mit Details.
Die Ergebnisse klingen ermutigend. Im Mittel 70% Trefferquote bei der Erkennung von 8 verschiedenen Krebsarten, umgekehrt praktisch keine falsch positiven Testergebnisse. Das Verfahren namens CancerSeek, federführend im Krebszentrum Baltimore entwickelt, weckt Hoffnungen auf einen zuverlässigen Test auf Krebserkrankungen mithilfe simpler Blutproben. Und tatsächlich könnte die Studie ein Meilenstein auf dem Weg zu einer Krebsdiagnostik sein, die belastende Verfahren wie Darmspiegelung und Mammographie als Standard ablöst. Eines Tages und vielleicht. Denn der Weg dahin sei noch lang, sagt der deutsche Krebsspezialist Klaus Pantl vom Institut für Tumorbiologie am Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg.
Es werden sicherlich noch einige Jahre ins Land gehen bis zu einer tatsächlichen Anwendung, weil man jetzt als nächstes noch gucken muss, wie sieht das denn aus, wenn man 10.000 Menschen screent, das heißt das Blut von 10.000 Menschen untersucht und diese Menschen dann auch über 5 oder mehr Jahre begleitet.
Die Gründe dafür sind vielfältig. Die Studie aus den USA hat zum einen noch keineswegs gezeigt, dass das Verfahren wirklich zur frühen Erkennung einer Krebserkrankung eingesetzt werden kann. Bei den 1.005 untersuchten Probanden lag bereits eine gesicherte Diagnose vor, teils in relativ späten Stadien der Krankheit. Nur so konnte in diesem ersten Schritt gezeigt werden, dass das Testverfahren im Prinzip zuverlässig funktioniert.
Jetzt ist es so, dass man in den vergangenen Jahren durch die Krebsgenomsequenzierungsprojekte gelernt hat, welche DNA-Moleküle spezielle Mutationen in bestimmten Tumorarten tragen.
Und das, so erklärt Holger Sültmann vom Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg, ist der Kern der sogenannten Liquid Biopsy, der Gewebeprobe aus Körperflüssigkeit. Schnipsel von mutierter Erbsubstanz der Krebszellen, die im Blut zirkulieren.
Da die Tumorzellen sehr unterschiedlich sind, hat man hier nicht nur ein bestimmtes Gen angeguckt, sondern ein ganzes Set von Genen. Und das hat noch nicht ausgereicht. Man hat noch zusätzlich 8 verschiedene Proteine, Eiweiße im Blut nachgewiesen, die auch von Tumorzellen ins Blut abgegeben werden können, und hat dann diese Information kombiniert in einem bioinformatischen Lernprozess und hat daraus einen Befund etabliert.
Klaus Pantl vom Klinikum Eppendorf und Holger Söldmann in Heidelberg sind sich darin einig, dass diese kombinierte Methode grundsätzlich einen großen Schritt in die richtige Richtung darstellt. Allerdings sei noch nicht vollständig geklärt, wie ein mutiertes Gen aus einer Krebszelle in die Blutbahn gelangt, erklärt der Heidelberger Forscher.
Ganz genau weiß man das nicht. Man kennt allerdings einige Prozesse, die sehr wahrscheinlich daran beteiligt sind. Es zirkuliert und es wird aber auch, das muss man sagen, ziemlich schnell wieder abgebaut. Also man muss im Grunde auch den richtigen Moment abpassen, den man in der Regel ja nicht kennt, indem man die Messung macht.
Hinzu kommt, dass die Vielfalt der genetischen Entgleisungen in den Tumoren sehr groß ist, sagt Klaus Pantl, auch bei vordergründig ähnlichen Arten.
Wenn Sie zum Beispiel 10 Mammakarzinome von 10 verschiedenen Patientinnen mit hochmodernen Methoden untersuchen, dann sehen Sie praktisch 10 verschiedene Tumore.
Es ist daher noch sehr viel Forschung nötig, allein um die gemeinsamen Merkmale einer Krebsart zuverlässig zu identifizieren und herauszufinden, wie, wann und wo entsprechende Erbgutschnipsel ins Blut gelangen. Noch stecke die Liquid Biopsy daher in den Kinderschuhen, meint Holger Söldmann. Die Aussagekraft unseres Blutes ist beachtlich, aber in Hinblick auf eine klinische Anwendung von CancerSeek, dem neuen Krebsbluttest aus den USA, sei festzuhalten,
dass wir hier noch weiter von der Klinik entfernt sind, als man sich das hoffen und wünschen mag. Allerdings kann es durchaus sein, dass man eben auch mit verbesserten Technologien in der Zukunft wesentlich besser auch die Tumoren früher nachweisen kann.
Und wenn wir jetzt einen Bluttest hätten, der vielleicht sagen könnte, guck mal hier, diesen Menschen müssen wir aber früher diesen Koloskopie- oder Mammographie-Untersuchungen unterziehen und bei dem anderen Menschen können wir noch länger warten, dann wäre das, glaube ich, schon ein ganz großer Erfolg.
Klaus Pantl sieht die Ergebnisse der Forschungsarbeit in den USA daher zumindest als Hoffnungsschimmer für eine einfachere und bessere Diagnostik. So kann womöglich in einigen Jahren eine Krebserkrankung allein aus Blutproben zuverlässig im heilbaren Stadium erkannt werden. Aber das neue Krebsfrüherkennungsverfahren per Bluttest ist für eine Anwendung auf breiter Front noch zu teuer und bedarf vor allem noch sehr umfangreicher weiterer Prüfung.
Das waren Hintergründe zu dem neuen Krebsfrüherkennungstest aus den USA. Hartmut Grawe berichtete. Um unser Blut und neue Studien zu den Auskünften, die es über uns und unsere Gesundheit geben kann, ging es heute in unserem Schwerpunkt in Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Und gleich um die Erforschung der ökologischen Situation der Meere. Wissenschaftler wollen die Ostsee zur Modellregion der Meeresforschung machen.
Come into my room now, honey. Come into my room. Something that you gotta see. You know what you do to me. Come into my room now, honey. Come into my room. My situation ain't ideal. I can't help the way I feel. The sweetest thing bears the highest cost. But who'd want love if they never lost it? Y'all so real. And no, I know you're sorry.
Wie es um die ökologische Situation der Ozeane bestellt ist, untersuchen Forscher weltweit. Und in allen Meeren der Welt gibt es dazu unterschiedliche Ergebnisse. Aber Wissenschaftler haben herausgefunden, dass es ein Meer gibt, das sich als Modellforschungsregion für alle Ozeane in der Welt eignen würde. Und das ist die Ostsee. Denn Prozesse wie die Wassererwärmung, die Veränderungen der Fischbestände oder die Versauerung lassen sich in der Ostsee früher als in anderen Meeren beobachten, sagen die Forscher. Thomas Schröder berichtet.
So Leute, wir machen Platz zum Auslaufen.
Die Clupea legt ab. Die Wissenschaftler vom Thünen-Institut für Ostseefischerei wollen mit dem Forschungsschiff im Greifswalder Botten nach Heringslarven suchen.
Anleger und Schaube frei.
Schon bald ist die erste Station erreicht. Ein kleines Netz wird ausgebracht. und nach einer genau definierten Schleppprozedur wieder eingeholt.
Guck mal jetzt, was da so alles drin ist. Und das wird dann notiert, ne? Was man denn an Pflanzen drin hat, an Zooplankton, Fischlarven.
Jedes Jahr fahren die Forscher viele Tage auf den Bodden hinaus, um die Entwicklung der Heringslarven zu zählen und zu dokumentieren. Sie schaffen damit nur einen von unzähligen langjährigen Datensätzen, die den Zustand der Ostsee sehr genau beschreiben. Das Meer vor unserer Tür ist eines der am besten erforschten Meeresgebiete weltweit und kann damit sehr viel zum Verständnis beitragen, wie sich Umweltfaktoren auf die Ökosysteme auswirken. Aber nicht nur das. Die Daten, die in der Vergangenheit gesammelt wurden, könnten eben das beschreiben, was vielen anderen Meeresregionen noch bevorsteht. Die Ostsee ist eine Art Zeitmaschine. Davon ist ein internationales Team von Meeresforschern überzeugt. Dieses Meer könnte in positiver wie negativer Hinsicht als Zukunftsmodell dienen, erklärt Erik Bonsdorf, Meeresbiologe an der Abo-Akademie im finnischen Turku.
Was uns die Ostsee zeigen kann, ist, wie sich Prozesse in der Zukunft entwickeln werden. Gerade weil die Ostsee fast vollständig von Land umschlossen ist, weil sie klein und flach ist und extreme Bedingungen herrschen, passiert hier alles schneller als anderswo. Sowohl physikalisch als auch chemikalisch, biologisch und ökologisch. Die Verschmutzung, der hohe Eintrag von Nährstoffen aus der Landwirtschaft, die Erwärmung. All das können Warnsignale für andere Regionen sein, die sagen, wenn ihr rechtzeitig gegensteuert, könnt ihr vielleicht einige der Probleme vermeiden, die wir hier in der Ostsee hatten.
Weil die Ostsee so klein ist und über den schmalen Zuweg zur Nordsee nur wenig Wasser ausgetauscht wird, läuft die Erwärmung hier dreimal so schnell ab wie in anderen Meeresgebieten. Auch die Versauerung erreicht teilweise Werte, die anderswo erst im nächsten Jahrhundert zu erwarten sind. Doch die Ostsee liefert uns nicht nur einen düsteren Blick in die Zukunft einer erwärmten Welt, sagt Thorsten Reusch vom Kieler Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung. Mit der HELCOM, einer internationalen Kommission zum Schutz der Meeresumwelt, oder dem Baltic Sea Action Plan, liefert die Ostsee viele Beispiele für ein gutes internationales Management.
Sie ist auch eine Zeitmaschine im Guten, insofern als man daran sehen kann, wie man in einem sehr komplexen politischen Setting sich einigen kann und zu verbindlichen Zielen kommen kann und zumindest die menschgemachten Einflüsse nicht noch schlimmer werden. Natürlich ist die Ostsee nicht in einem guten Zustand. Aber sie wäre in einem noch viel schlimmeren Zustand, wenn nicht dieses internationale Managementregime einigermaßen gut funktioniert hätte.
Das zeige sich auch bei zwei anderen großen Problemen der Ostsee, meint Reusch.
Ich denke, die beiden wichtigsten Schritte beim Ostseemanagement war zu einem der Fischerei. Da ist ganz klar erkennbar, dass da auch versucht wird, mehr und mehr in Richtung Meerarten- und Ökosystemmanagement zu gehen. Da wird die Ostsee also, wenn man so will, ein bisschen als Experimentierfeld auch genutzt. Die Ostsee erleichtert neue Ansätze beim Fischereimanagement, weil sie relativ artenarm ist. Also sie hat nur wenige wichtige befischte Arten, sodass man da die Abhängigkeiten zwischen den Fischbeständen sehr gut studieren kann. Der andere große Erfolg ist das Nährstoffmanagement, wobei da jetzt die low-hanging fruits, also die einfachen Ziele, sind da jetzt erreicht worden. Und jetzt wird es eben wirklich ernst, ob man es schafft, flächendeckend auch die Nährstoffausträge aus der Landwirtschaft zu erniedrigen. Und das wird jetzt sehr interessant zu sehen, ob das in den nächsten 10 Jahren klappt oder nicht.
Immerhin hat das bisher Erreichte deutlich messbare Auswirkungen. Einige große Fischbestände, die zwischenzeitlich fast vollkommen zusammengebrochen waren, erholen sich. Schwermetalle oder Schadstoffe wie DDT und PCBs gehen deutlich zurück. Größere und für das Ökosystem wichtige Räuber wie Robben, Kormorane oder Seeadler sind wieder zu beobachten. Damit liefere die Ostsee letztlich viele Blaupausen für andere, kaum gemanagte Meeresregionen, wie etwa das stark überfischte Mittelmeer oder der Golf von Mexiko, meint Reusch. Gemeinsam mit den anderen nordeuropäischen Wissenschaftlern plädiert er dafür, dass die Forschungsergebnisse aus der Ostsee auch über die Region hinaus mehr Beachtung finden. Im Moment sei es so, dass es
für nordeuropäische Wissenschaftler ein Nachteil ist, in der Ostsee irgendwas zu machen, weil man hat dann oft Schwierigkeiten, das zu veröffentlichen, weil dann sagt immer die Community weltweit, ja, das habt ihr ja nur in der Ostsee gemacht, Great Barrier Reef ist viel cooler. Das wollten wir halt umdrehen und sagen, nee, die Ostsee ist cool, weil wir können hier schon Sachen sehen, die seht ihr erst in 100 oder 200 Jahren.
Hier sitzt zum Beispiel mal gar nichts drin, ne?
Ja.
paar Wasserpflanzen.
Auch die Fischereibiologen des Thüneninstituts sehen den Einfluss der Erwärmung und der immer noch hohen Nährstoffeinträge in den Greifswalder Bodden. Die Zahl der Larven ging in den letzten Jahren deutlich zurück. Aber es gibt eben genaue Zahlen zu diesem Rückgang. Und das hat den Vorteil, dass man mit Heringsfangquoten, Schutzzonen oder mit reduzierten Nährstoffeinträgen direkt eingreifen kann, wenn es für die Art wirklich mal sehr eng wird. Denn auch wenn das Management der Ostsee noch nicht perfekt ist, es ist weit besser als in den meisten anderen Meeresgebieten dieser Welt.
Das war ein Beitrag von Thomas Schröder. Do you feel better now? Balloons on a hospital gown. You had me worried there. So worried there. I thought you were letting go. Drift on an endless sea. Everything's so pristine. Why is to make you breathe? So you just breathe. Don't you dare let go. In dem Beitrag eben ging es um die Erforschung der Ostsee und darum, dass ihre Ergebnisse auch etwas darüber aussagen können, wie die Zukunft anderer Meere aussieht. Nun kommen wir zu einer aktuellen Forschung in der Ostsee. Wissenschaftler beobachten dort, eigentlich schon seit Jahren, nämlich ein seltsames Phänomen. In der östlichen Ostsee werden die Dorsche immer dünner und auch kleiner. Vor 3 Jahren hatte sich die Situation dann aber kurzzeitig etwas stabilisiert. Die Fische wurden zwar nicht wieder größer, sie wurden aber zumindest auch nicht noch kleiner. Auf einer Tagung des Internationalen Rates für Meeresforschung berichteten Wissenschaftler allerdings nun, dass die Dorsche wieder angefangen haben zu schrumpfen. In Rostock wollen Forscher jetzt mehr über die Ursachen herausfinden. Thomas Samboll mit bisherigen Ergebnissen.
Tief auf dem Boden der Ostsee leben Tiere, die man hier kaum vermuten würde. Es sind Riesenasseln, die etwas größer als ein 2-Euro-Stück sind. Damit sind sie deutlich größer als ihre Verwandten an Land, die zum Beispiel in dunklen Kellerräumen zu Hause sind. Aber nun zu den Fischen, den Dorschen, die immer kleiner werden. Oder hat das etwas mit den Riesenasseln zu tun? Wissenschaftler des Thüneninstituts für Ostseefischerei und der Uni Rostock wollen nun gemeinsam herausfinden, was wirklich dahinter steckt, dass die Dorsche östlich von Bornholm von Jahr zu Jahr kleiner werden. Denn die Lage spitzt sich nach neuesten Erkenntnissen immer weiter zu, erklärt Fischereibiologe Uwe Krumme.
Wir verlieren immer mehr große Tiere, das heißt, der Bestand setzt sich hauptsächlich aus Tieren zusammen, die vielleicht 45 Zentimeter oder so sind. Also ein Tier, das 50 oder 55 Zentimeter ist, gilt für die Fischerei, für Angler in der östlichen Ostsee schon als eine Rarität.
Dorsche in der westlichen Ostsee werden dagegen normalerweise deutlich über 1 Meter groß. 1,20 Meter bis 1,30 Meter Länge ist keine Seltenheit.
Und unsere ersten Erkenntnisse, wir machen ja auch Markierungsversuche an den Tieren, zeigen, dass sie sehr wahrscheinlich auch deutlich langsamer wachsen. Und das ist halt einer der Gründe.
Was aber hindert die Dorsche am Wachstum? Die Wissenschaftler vermuten eine Fülle von Faktoren, die sich gegenseitig beeinflussen. Eine große Rolle dürfte zum Beispiel der zunehmende Sauerstoffmangel in den Tiefen der Ostsee spielen.
Auf jeden Fall haben sich über die letzten Jahrzehnte die sauerstoffarmen und sauerstofffreien Gebiete in den tiefen Becken der östlichen Ostsee immer weiter verstärkt. Das heißt, am Boden ist praktisch kein Sauerstoff mehr, es bildet sich phasenweise sogar Schwefelwasserstoff. Unter den Bedingungen können Bodentiere nicht leben. Das heißt, alles, was da an Würmern, Krebsen oder Schnecken oder Muscheln eigentlich leben würde, stirbt früher oder später ab. Das ist eigentlich die natürliche Nahrung von Dorschen, auch die da unten gerne am Boden dann das einsammeln.
Zu diesen Bodenbewohnern gehören aber auch die Riesenasseln. Und die sind für Dorsche ein ganz besonders wichtiger Leckerbissen.
Richtig große, leckere Lutschbonbons. Und sie sind ganz wichtig für die Dorsche, weil sie die Vitamintabletten sind. Da sind wichtige Bestandteile drin, die nicht in Fisch sind. Wenn also dieser Boden nicht mehr so großflächig mit Riesenasseln bedeckt ist, müssen die Dorsche was anderes fressen, nämlich Sprotte und Hering. Das fressen die auch.
Was ihnen aber nicht immer gut bekommt. Sprotten enthalten nämlich zum Beispiel ein Enzym, das den Darm der Dorsche schädigt. Außerdem enthalten viele Fische Parasiten, wie zum Beispiel den Leberwurm.
Und Parasiten, auch bei uns, wenn wir als Menschen Parasiten haben, machen die nichts anderes, als dass sie von uns Energie ziehen. Und dadurch leben die sozusagen. Und das ist Energie, die dem Dorsch für Wachstum nicht zur Verfügung steht. Das heißt, sie haben keinen Futtermangel, sondern sie müssen plötzlich was anderes fressen. Sie bekommen also Futter in niedriger Qualität und zusätzlich ist da noch was drin, was ihnen auch nochmal Energie zieht.
Möglicherweise wird aber auch viel zu viel gefischt. Um mehr über diese Zusammenhänge herauszufinden, bastelt die Physikerin Maria Piers von der Uni Rostock nun sozusagen am Computer Dorsche. Sprich, sie sammelt vorhandene Daten von Verhaltensforschern, Fischphysiologen, Meeresbiologen und vielen anderen Fachrichtungen, um daraus ein äußerst detailreiches Modell zu entwickeln, das das Zusammenspiel der verschiedenen Einflussfaktoren deutlich macht.
Dass man wirklich sagen kann, okay, der Futteranteil wirkt so und so schwer, es muss die Zufuhr verbessert werden oder eigentlich ließe sich das ganze Problem lösen, indem man dafür sorgt, dass der Sauerstoffgehalt in irgendeiner Form höher wird. Aber man kann natürlich kein vernünftiges Management betreiben, weder von der Fischerei her noch aus landwirtschaftlicher Sicht zum Beispiel, wenn man nicht genau weiß, was passiert, wenn man an den einzelnen Stellschrauben dreht. Und deshalb braucht man ein sehr detailliertes, also ein modernes Mikromodell. Und so, dann kommt Verhalten dazu, dann kann ich zum Beispiel auch Dorsche bauen, die unterschiedliche Persönlichkeiten haben. Komme ich mit meinem nachgebauten Dorsch immer weiter an einen Dorsch, der sich exakt so verhält wie ein echter Dorsch.
Dabei wird zum Beispiel auch deutlich, wie relativ kleine Phänomene eine große Wirkung haben können, erklärt Doktorandin Maria Piers.
Dass jetzt die Sprotten ein Enzym enthalten, das den Darm von Dorschen schädigt, da muss man erst mal drauf kommen.
Am Ende soll aus den vielen kleinen Puzzleteilen ein großes Bild werden, das im besten Fall auch Simulationen für die Zukunft möglich macht. Lässt sich vielleicht durch den Verzicht auf bestimmte Bestandteile im Dünger der Nährstoffüberschuss und damit der Sauerstoffmangel in der östlichen Ostsee vermindern? Und was passiert, wenn der Sauerstoffmangel, der den Simulationen zufolge offenbar wirklich das zentrale Problem ist, weiter anhält? Werden die Dorsche noch kleiner? Die Wissenschaftler hoffen, mit ihrem neuen Forschungsansatz nun endlich bald handfeste Antworten liefern zu können.
Aber uns geht es an dieser Stelle erstmal darum, zu verstehen, was passiert da eigentlich? Also was sind da eigentlich die Treiber für das, was wir als dünne Dorsche, Magerdorsche oder kleine Dorsche sehen? Und das ist ein komplexes Gefüge und das versuchen wir irgendwie auseinander zu klamüsern.
Das Schrumpfen der Dorsche, Thomas Sambol berichtete.
It's okay to be sad, to want things you can't have. That's the human condition. Fill my glass, drink it up, hope and pray it's enough. There's always something missing.
Notizen aus der Wissenschaft.
Unter den Steinzeitmenschen grassierte die Hepatitis, wie Forscher herausgefunden haben. Bis heute gehört die Hepatitis B zu den am weitesten verbreiteten Infektionen weltweit. Die Erreger dieser Krankheit, die mit starken Leberentzündungen einhergeht, zirkulierten aber offenbar auch schon vor 7000 Jahren in Europa. Das Erbgut solcher Viren fanden die Wissenschaftler in Zahnproben von Steinzeitskeletten in Sachsen-Anhalt. Die Funde sind damit die ältesten bislang nachgewiesenen viralen Krankheitserreger. Heute sind mehr als 250 Millionen Menschen chronisch mit Hepatitis B infiziert. Wie sah ein T-Rex in der Pubertät aus? Wen das interessiert, kann sich von diesem Wochenende an bis zum 29. Juli im Atrium des Verlagsgebäudes der Süddeutschen Zeitung in München einen Eindruck davon verschaffen. Denn dort wird die SZ gemeinsam mit dem Dinosauriermuseum Altmühltal den ersten heranwachsenden T-Rex in einer Ausstellung in Deutschland zeigen. Das Skelett ist über 66 Millionen Jahre alt, eines der am besten erhaltenen und das erste und einzige bislang gefundene Fossil eines T-Rex im Teenageralter. Für Wissenschaftler ein Schatz, da es nur mit diesem Skelett die Möglichkeit gibt, mehr darüber herauszufinden, wie diese Dinosaurier ausgesehen haben, wenn sie nicht ganz ausgewachsen waren. Am Donnerstag in dieser Woche war der Welthypertonietag, an dem Wissenschaftler unter dem Motto Blutdruck messen aber richtig über die Gefahren des Bluthochdrucks informiert haben. In Deutschland sind etwa 20 bis 30 Millionen Menschen von Bluthochdruck betroffen. Das ist fast jeder Dritte. Es ist der Risikofaktor Nummer 1 für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und damit auch für viele Herzinfarkte und Schlaganfälle verantwortlich. Eine gute Nachricht für Archäologen. Die Wikinger-Siedlung Heiterbu und das Grenzbauwerk Danewerk bei Schleswig sollen nach Empfehlung des Internationalen Rates für Denkmalpflege Welterbe werden. Nach dem Nationalpark Wattenmeer und der Hansestadt Lübeck wäre der Denkmalkomplex das dritte Welterbe in Schleswig-Holstein, teilte das Kieler Kulturministerium am Dienstag mit. Die endgültige Entscheidung trifft das UNESCO-Welterbe-Komitee auf seiner Sitzung in Bachrhein vom 24. Juni bis zum 3. Juli 2018. Die älteste Spinne der Welt ist tot. Bei dem Tier handelte es sich um eine weibliche, sogenannte Falltürspinne, die Wissenschaftler bei einer Langzeitstudie in Australien beobachtet hatten. Normalerweise werden Falltürspinnen, die zu den Vogelspinnen gehören, nur 5 bis 20 Jahre alt. Aber dieses Tier war langlebiger. Erst jetzt, im hohen Alter von 43 Jahren, ist die Spinne dann doch gestorben, wie die Forscher mitteilten. Damit überlebte diese Spinne die bisherige Altersrekordhalterin unter den Spinnen, eine 28 Jahre alte Tarantel aus Mexiko, um ganze 15 Jahre. Eigentlich hätte die Falltürspinne auch jetzt noch nicht sterben müssen, sagten die Forscher, denn das Tier war nach wie vor gesund. Die Falltürspinne, die von den Forschern Nummer 16 genannt wurde, starb nicht an Altersschwäche, sondern an einem Wespenstich.
Das waren Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Stefan Fritsche. Und gleich werden wir, wie immer in unserer Reihe ausgefragt, einen Wissenschaftler einmal mit etwas ungewöhnlichen Fragen löchern. Diesmal wird es der Astrophysiker Gernot Grömer aus Österreich sein. I think about him every day, every starless city night. My hours slide slowly, like honey off a night. Cause the languid afternoons on lonely Graham streets, footsteps I have wasted, perchance we should meet. Come rain, come thunder, is a lonely hunter. I don't want to forget. Ausgefragt. 180 Sekunden mit
Gernot Grömer.
Beruf?
Ich bin Astrophysiker, der zur dunklen Seite der Astrobiologie gewechselt ist.
Ihr Spezialgebiet?
Ich entwickle Mars-Raumanzüge und die dazugehörige Hardware für die wahrscheinlich größte Reise unserer Generation, nämlich eine Reise zum Mars.
Wie erklären Sie einem 11-jährigen Kind, woran Sie gerade forschen?
Ich bin im Prinzip wie ein Schiffsbauer, der dafür sorgt, dass in 20, 30 Jahren zum ersten Mal Menschen auf dem roten Planeten Mars landen werden und dort nach Lebensspuren suchen. Das heißt, wir sind Forscher und Entdecker, die wissen möchten, was hinter dem Horizont ist.
Warum hat die Welt auf Ihre Forschung gewartet?
Wir sind die erste Generation überhaupt, die technologisch in der Lage ist, zum Mars zu fliegen. Es ist der richtige Zeitpunkt. Mars ist in Greifweite sozusagen. Und das, was wir jetzt machen, ist genau diesen letzten Schritt machen und die größte Reise unserer Generation vorbereiten.
Was war der größte Irrtum, dem Sie in Ihrem Beruf aufgesessen sind?
Der größte Irrtum meiner Karriere war, glaube ich, zu glauben, zu wissen, wie Raumfahrtpolitik funktioniert und dass es von nur Sachargumenten getrieben wäre. Und die Erkenntnis, dass Politik auch in der Wissenschaft eine wichtige Rolle spielt, die ist sehr viel später gekommen.
Waren Sie gut in der Schule?
Ich war in den Fächern, wo ich mich interessiert habe, sehr gut. In den Fächern, wo ich nicht ganz so Interesse gehabt habe, war ich grottenschlecht. Aber überlebt habe ich's.
Was hätten Sie noch werden wollen?
Ich glaube, meine zweite Wahl wäre geworden, ich glaube, Medizin studieren vielleicht oder Berufsweltreisender werden.
Könnte Ihre Dissertation Gesprächsthema auf einer Party sein?
Nach Mitternacht, nach mindestens ein paar Getränken in der richtigen Stimmung, Perfekt. Wenn es ins Philosophische geht, da kann ich mit dabei sein.
Bei welchem Fachbegriff versprechen Sie sich immer?
Bei den Dingen, die ich zu oft sage, zum Beispiel chemolithoautotrophes Leben, sage ich oft zu schnell und dahingehaspelt.
Wann haben Sie die besten Einfälle?
Im Freien draußen, auf dem Berg stehend, nach einer langen Tour in den Bergen oder in der Waldeinsamkeit oder unter der Dusche.
Was macht Sie bei Ihrer Arbeit glücklich?
Das Gefühl, Neuland zu betreten, dass man etwas tut, was noch kein Mensch vor einem gemacht hat, etwas erfährt und erforscht, wo man der Erste ist. Und das ist ein Gefühl, das unbeschreiblich ist.
Was war Ihr größter beruflicher Erfolg?
Mein größter beruflicher Erfolg war, im Raumanzug auf einem Sandhügel zum ersten Mal bei einer Mars-Simulation zu stehen und das Gefühl zu inhalieren, so könnte es wirklich sein, wenn eines Tages Menschen auf dem roten Planeten stehen. Es war ein Sneak Preview auf die Zukunft.
Welche Frage hat Ihnen noch nie jemand zu Ihrer Forschung gestellt, die Sie aber gerne mal beantworten würden?
Ich glaube, das war genau diese Frage.
Ausgefragt. Wie tickt die Wissenschaft? Eine Kooperation von BR, NDR, SWR und WDR.
Ausgefragt wurde diesmal der Astrophysiker Gernot Grömer aus Österreich. Und damit ist Logo für heute zu Ende. Die Musik in der Sendung kam diesmal von Nerine Pellow. Die CD heißt Stay Lucky. Ich bin Maike Wahlhorn. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.